Hallo und herzlich willkommen zu Sterbewelten, dem Hospizpodcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Heute nehme ich Sie mal mit in unser stationäres Hospiz. Ich habe mit Petra Hintermeier gesprochen. Sie ist Palliativ- und Pflegefachkraft und arbeitet schon seit einigen Jahren im Hospiz. Ich wollte von ihr wissen, was sie an ihrem Beruf besonders liebt, welche Herausforderungen es gibt, wie der Alltag aussieht und wie sie damit umgeht, täglich mit Tod und Sterben konfrontiert zu sein. Ich freue mich sehr, liebe Petra. Du bist heute hier und erzählst uns ein bisschen was zum Arbeiten im stationären Hospiz. Bevor wir einsteigen, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du?
Genau, mein Name ist Petra Hintermeier. Ich bin Pflegefachkraft seit 87, also schon eine ganze Weile. Mhm. Habe auch durchgängig in dem Beruf gearbeitet und habe 2007 meine Ausbildung zur Palliativcare abgeschlossen und seitdem arbeite ich im Palliativbereich und seit 1,5 Jahren hier im Hospiz.
Okay, das heißt, du hast aber vorher woanders gearbeitet. Warst du denn vorher?
Ach ja, also eigentlich unterschiedlich. Also ich habe im Roten Kreuz gelernt, bin also noch eine alte Rotkreuzschwester, dann in Neuperlach auf der Unfall- und Bauchchirurgie gearbeitet, also breit abgesteckt. Mhm. Dann zwischendurch Kinder gekriegt und in der Zeit in der Praxis gearbeitet. Und die letzten fast 9 Jahre, bevor ich hier angefangen habe, war ich in Miesbach in Agatharit, im Akuthaus, und habe dort die Palliativstation mit aufgebaut und geleitet und vor 2 Jahren auch noch erweitert. Also,
okay, was heißt denn Akuthaus für die, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen mit den...
Genau, Akuthaus ist ein Haus, das eine Notaufnahme hat, das verschiedene Fachrichtungen hat. Genau, und davon ist Palliativstation ein Teil der Fachrichtungen.
Klar. Gehen wir mal einen ganz kurzen Schritt noch zurück. Was hat dich denn bewogen, diesen Beruf zu wählen oder in die Pflege zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Ich war damals sehr, sehr jung. Ich bin mit 15 eigentlich schon in die Pflege, habe ein soziales Jahr gemacht. Und danach nochmal ein Praktikum, damit ich einfach ein gewisses Alter habe, um überhaupt in die Pflegefachschule zu gehen. Und es war aber für mich immer mein Traumberuf und ist es tatsächlich bis heute.
Ach schön, dass du das sagst, dass es immer noch dein Traumberuf ist.
Es ist immer noch mein Traumberuf. Ich würde es immer wieder auch so machen.
Jetzt hast du erzählt, dass du in diesem Akuthaus warst und dann hast du ja gewechselt zum Hospiz. Und was hat dich dazu bewogen, hierher zu wechseln?
Also ein Grund war einfach aus dem Akuthaus raus, weil da ist natürlich schon der Druck ein ganz anderer. Du hast auf der Palliativstation auch Übernahmen von der Notaufnahme, die wirklich völlig ungeplant sind. Mhm. Und in so einem Haus gibt es quasi einen großen Pool an Pflegefachkräften und man wird überall eingesetzt, wo es einfach dann brennt, und es brennt immer lichterloh, und das war für mich dann einfach nicht mehr stimmig. Also dass ich quasi jetzt nicht in meinem Palliativbereich wirklich bleiben konnte. Genau, und dann bin auch eine Münchnerin, muss ich vielleicht noch dazu sagen, und nach Miesbach fahren ist viel Strecke, was man so abradelt an jedem Tag, und das war auch mit ein Grund, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich nicht mehr so weit fahren und möchte in München bleiben. Und jetzt fahre ich von meinem Wohnort sogar mit dem Fahrrad her.
Ach schön.
Das war auch eine Dreiviertelstunde, aber das tut mir ganz gut.
Und vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht so tief im Thema sind, kannst du uns mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Palliativstation und einem Hospiz? Weil ich denke, für den Laien hat beides irgendwie mit Sterben zu tun, aber es ist ja nicht das Gleiche.
Das ist nicht das Gleiche, das ist richtig. Palliativstation ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Teil eines Akuthauses und unterliegt immer quasi der Krankenhausordnung. Ist quasi eine Abteilung wie eine Orthopädie, eine Gastroenterologie, Onkologie ist eben Palliativstation. Und Hospiz unterliegt ja immer dem Heimgesetz. Also das ist auch einfach eine ganz andere, ja, sicherlich auch eine Form der Abrechnung oder des Stellenschlüssels. Das ist einfach anders. Und auf einer Palliativstation wird nicht grundsätzlich gestorben.
Ah, okay.
Da ist das Hauptthema Symptomkontrolle. Und wir haben ganz viele Patienten bei uns, also im Krankenhaus sind es die Patienten, hier im Hospiz sind es die Bewohner. Wir hatten auf der Palliativstation ganz viele Patienten, die einfach entlassen worden sind.
Ah, okay.
Ich kann mich noch an eine Dame erinnern, die hat, kam zu uns auf Station und sie hat gesagt, mein Ziel ist, ich möchte wieder arbeiten. Und dann hat man die Symptome gut kontrolliert, hat sie gut eingestellt mit Schmerzmitteln und was sie halt gebraucht hat. Und die konnte dann entlassen werden und ist ganz normal wieder in die Arbeit. Und da sind die Entlassungen halt entweder nach Hause mit einer guten Versorgung oder in eine Pflegeeinrichtung, auch das. Oder eben, wir haben viele Patienten eben auch in Hospiz verlegt.
Ah, okay.
Genau. Und im Hospiz zieht man in der Regel nicht mehr aus.
Genau, das wollte ich jetzt fragen. Also das ist ein Ausnahmefall, wenn sowas mal vorkommt.
Genau, das ist wirklich der Ausnahmefall, habe ich hier auch schon erlebt. Ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Also im Normalfall ist auch den Bewohnerinnen und Bewohnern klar, wenn sie hierher kommen, dass das ihre letzte Station ist.
Genau.
Und was würdest du jetzt sagen, ist jetzt der besondere Reiz deiner Arbeit hier im Hospiz?
Also was ich sehr schätze und was mir sehr, sehr gut tut, das ist, dass ich im Regelfall für 4 Bewohner zuständig bin in der Versorgung. Und natürlich ist da viel, weil man einfach alles macht, wirklich von der Grundversorgung über Medikamentengabe, über Symptomkontrolle. Und das ist schon, also da können 4 Bewohner schon auch einen ganz schön fordern, das ist so. Aber das ist für mich sehr überschaubar und ich habe so das Gefühl, dass ich meinen Bewohnern gerecht werde. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die gibt es überall im Leben, dass man mal irgendwie heimfährt und sich denkt, hui, was war das für ein Arbeitstag? Aber in der Regel habe ich ein gutes Gefühl, eben meinen Bewohnern gerecht geworden zu sein.
Ja, weil das hört man ja jetzt, sei es aus Pflegeheimen, sei es aus Krankenhäusern, dass einfach da viel zu wenig Zeit ist für den einzelnen Menschen. Und da hast du das Gefühl, kannst du hier den einzelnen Bewohnern und Bewohnerinnen doch genug Zeit schenken.
Genau. Es ist sehr individuell. Weil einfach sehr viel sein darf hier. Also da, man guckt auf zum Teil ganz andere Dinge. Natürlich ist es wichtig, dass die Bewohner eben keine Symptome leiden, also keine Symptome sind bei uns in der Versorgung Schmerz, Übelkeit, Atemnot, Angst. Das fragen wir auch immer wieder ab. Da können wir auch gut was tun. Aber es ist sehr viel Raum für drumherum. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist es nachts um 2 ein Eis, das wir uns oben in der Küche holen für unsere Bewohner. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass es wirklich sehr individuell und sehr frei ist von diesen, ja, von diesen starren Vorgaben, jetzt zum Beispiel wie in einem Akuthaus.
Jetzt hast du gesagt, so für 4 Bewohner bist du zuständig. Wie viele sind denn insgesamt hier überhaupt im Haus?
Wir haben 16 Bewohner. Wir sind, sind verteilt auf 2 Stockwerke, Erdgeschoss, erster Stock und jeweils mit 8 Zimmern, mit 8 Bewohnern. Und genau, und jeder Bewohner hat natürlich sein Einzelzimmer, weil sie ja hier wohnen und können dies auch für sich selbst individuell gestalten. Ja, also wir haben Bewohner, die brauchen unbedingt die Kommode von zu Hause. Und also wenn sie nicht gerade Wände rausmachen, dann können sie die gerne mitbringen.
Ah, okay.
Also das ist schon sehr schön.
Also sowas auch wie eigene Bettwäsche und so, das ist alles kein Problem.
Eigene Bettwäsche, wobei bei uns gibt es keine weiße Bettwäsche, bei uns wird einfach bunt bezogen.
Ja,
also wir haben, also
schön.
So.
Bringt ein bisschen mehr Leben rein dann.
Absolut.
Jetzt sind ja hier die Arbeitsbedingungen vielleicht auch ein bisschen anders als in einem Akuthaus. Wie sind die Arbeitsbedingungen hier so oder was ist anders und was macht es für dich vielleicht besser als in einem Krankenhaus?
Also ich glaube, der Stellenschlüssel ist ein anderer. Mhm. Das heißt, wenn wir auf dem Stockwerk sind, gerade im Frühdienst, wir sind immer zwei Fachkräfte.
Ah, okay.
Und das ist schon ein Unterschied. Das war im Akuthaus oftmals nicht. Mhm. Da bist du als Fachkraft alleine, hast Helfer sicherlich dabei, aber ja. Das heißt, die Verantwortung trägt immer die Fachkraft. Ja. Das genieße ich sehr, mhm. weil eben auch der Austausch mhm. mit den KollegInnen einfach total wertvoll ist, ja. weil jeder so viel Erfahrung hat und jeder so seine eigene Erfahrung hat und jeder unglaublich viel Kompetenz hat. Mhm. Und da hört das Lernen nie auf, auch ja. nach so vielen Jahren ist immer noch was, wo man dazu lernt oder mhm. wo man sich aneignet, weil man sagt, hey, super, das ist eine gute Vorgehensweise.
Klingt auch nach einem sehr kollegialen Team.
Mhm, auf jeden Fall.
Und ich denke, das ist auch wichtig, gerade in der Tätigkeit mhm. auch, dass man, mhm. dass man ein gutes Team hat. Auch.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, ja.
Jetzt überlegt vielleicht der ein oder andere, der zuhört, wäre das auch was für mich? Was würdest du denn sagen? Vielleicht auch wirklich mal ganz offen, wir wollen ja hier auch gar nicht schönreden, aber für wen ist denn die Arbeit im Hospiz geeignet und vielleicht für wen auch nicht?
Ich bin sicher, der hier arbeitet oder in einem Hospiz arbeitet, der braucht eine gewisse innere Haltung, mhm. eine Stabilität mhm. und ich finde es, obwohl wir sehr, sehr viel mit Sterben und Sterbenden und Schwerstkranken zu tun haben, eine lebensbejahende Einstellung. Und das muss man wirklich schauen, weil es ist kein Job.
Ja.
Es ist wirklich Beruf. Also mhm. auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen abgedroschen klingt, mhm. aber ohne diese innere Haltung ist es nicht machbar, weil man sich auch selbst aufarbeitet dann damit.
Also eine lebensbejahende und wahrscheinlich auch eine sehr menschenfreundliche, wobei ich hoffe, dass das in der Pflege generell eine Voraussetzung ist, wenn man den Beruf wählt. Und würdest du sagen, vom Alter her schließt es jetzt Leute, die sehr jung sind, aus oder nicht?
Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ich habe das auch schon erlebt, auch auf der Palliativstation, dass ich junge Menschen hatte, junge Kolleginnen, die relativ frisch nach dem Examen waren, also mhm. denke ich mal so Anfang, Mitte 20. Da bin ich aber immer sehr achtsam gewesen und dass da nichts verbrennt.
Ah, okay.
Ja, da ist noch mal mehr Austausch und noch mal mehr hingucken. Aber das ist die Ausnahme. In der Regel sind die MitarbeiterInnen im Hospiz eher so im mittleren Lebensalter, würde ich jetzt mal sagen.
Jetzt ist man ja im Hospiz einfach mit Sterben konfrontiert. Ich weiß gar nicht, wie lang sind denn Bewohner im Schnitt hier auf der Station und bist du dann wirklich ja fast täglich mit dem Sterben konfrontiert oder was würdest du sagen?
Ganz, wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben Bewohner, die hier einziehen bei uns, die schnaufen fast aus mhm. beim Einzug, ja. sind wirklich dann plötzlich entspannt und sagen, gut, jetzt so und die überleben manchmal eine Nacht nicht. Also, mhm. dass man sagt, sie haben hier keine 24 Stunden. Ja. In der Regel sind es, ja, würde ich jetzt mal so sagen, so 10, 14 Tage plus minus. Mhm. Wir haben aber auch Bewohner, die zum Teil ein halbes Jahr hier sind mhm. und länger. Die fallen bei uns dann auch immer wieder mal in so Fallbesprechungen, dass man sagt, wo geht's hin? Ja, also ja. das ist ja doch ein Hospizplatz, die ja nach wie vor sehr rar sind, ja. auch in München. Und das schaut man sich halt wirklich gut an. Mhm. Es besteht die Möglichkeit eines Umzugs, aber in der Regel ist es so, dass wir sagen, nee, das bleibt jetzt so, wie es ist, weil die Grunderkrankung ist ja da. Und wir freuen uns ja auch, wenn unsere Bewohner dann einfach auch noch eine gute Zeit haben und manchmal ist es ein bisschen länger.
Ja, aber darf dann auch mal sein.
Aber darf auch sein, genau.
Okay, also wenn du sagst so 10 bis 14 Tage, dann ist ja eigentlich auch relativ viel Wechsel drin. Vielleicht kannst du uns mal schildern, was heißt denn für dich, wenn jetzt eine neue Bewohnerin, ein neuer Bewohner einzieht? Was braucht das für Abläufe, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Genau, vielleicht magst du es uns mal schildern.
Das schildert ich gerne. Bei uns steuert den Einzug das Aufnahmeteam. Das ist ein besonderes Team bei uns im Hospiz, bei denen die Anfragen zusammenlaufen, und die einfach sehr, sehr viele Informationen einholen. Und je mehr Informationen vorliegen, umso besser, wirklich einfach auch für die Versorgung. Ja. Und also das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Team, weil wir quasi erstmal dieses administrative Paket fertig bekommen. Okay. Genau. Wir sind dann einfach gut vorbereitet, wir haben Arztbriefe vorliegen, wir haben Hintergrundinformationen zum sozialen Umfeld vorliegen. Auch wichtig zur Größe des Bewohners, weil die Menschen werden tatsächlich immer größer. Und wenn jemand halt wirklich, also wird auch abgefragt tatsächlich im Aufnahmeteam, dass wir vorab das Bett verlängern können.
Okay, dass man nicht so eingezwängt ist.
Und das ist natürlich ungut, wenn der Bewohner dann schon im Bett drin liegt und wir dann da anfangen, am Bett rumzuschrauben. Mhm. Also das sind wirklich Informationen, auch so banal, wie das klingen mag, die sind unglaublich wichtig. Mhm. Der Nachtdienst bereitet bei uns die Aufnahme vor mit den ganzen Schreibsachen und Medikamenten, was einfach so gängig ist. Und dann übernimmt einer im Frühdienst quasi die Aufnahme. Und das ist wirklich so, dass man den Raum da schon mal frei hält, wenn der Bewohner dann kommt. Mhm. Und ich finde es immer ganz schön, wenn wir jetzt nicht gerade in der Versorgung sind, aber dann eben mitkriegen, wenn der Transportwagen vorfährt, dass wir sogar wirklich auch rausgehen bis zum Auto und den Bewohner dort einfach willkommen heißen. Mhm. Genau. Also in der Regel werden die neuen Bewohner mit einem Krankentransportwagen gebracht. Genau. Genau. Und dann erlebe ich es unterschiedlich. Mhm. Manche haben wirklich ganz ein ängstliches Gesicht, ängstliche Augen. Oh Gott, wirklich, jetzt ist es soweit, jetzt ist meine letzte Station, die es natürlich auch ist, mit sehr viel Angst behaftet. Mhm. Und manche, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die einfach plötzlich so erleichtert sind, wirklich so, wirklich ausschnaufen und sagen, gut, jetzt ist es gut. Mhm. Ja, jetzt komme ich hier an und jetzt ist der Ort gut. Und genau, und dann zeigen wir das Zimmer, machen dann je nach Zustand des Bewohners den Transfer ins Bett oder jemand will noch in Sessel sitzen oder überhaupt noch mal rumlaufen im Zimmer. Genau, und dann gibt es halt so diese Vorgehensweisen mit Aufnahmegespräch und das Haus zeigen und was halt gerade so anfällt. Also um den Bewohner auch nicht völlig zu überfordern, muss man ein bisschen Augenmaß walten lassen.
Ja, es sind ja auch schwerstkranke Menschen, die kommen.
Richtig. Also,
Zimmer, also für die jetzt noch nie hier waren oder nicht wissen, wie so ein Zimmer aussieht im Hospiz, muss man sich das jetzt vorstellen wie in einem Krankenhaus oder wie sieht denn so ein Zimmer aus?
Das Zimmer sieht wirklich sehr freundlich aus. Mhm. Also jedes Zimmer hat bei uns eine Nasszelle mit einer barrierefreien Dusche, eine Kommode mit Fernseher und eben die Betten auch. Also es sind jetzt keine Krankenhausbetten. Natürlich sind sie höhenverstellbar und klar, das brauchen wir ja für die Versorgung. Aber es ist in keinster Weise ein Krankenhausbett. Mhm. Und eben auch Platz und ein Sessel ist immer. Sessel, der auch eine Liegefunktion hat. So ein kleines Tischlein dazu, so ein Couchtisch. Genau, und immer noch Platz für Eigenes, wenn das gewünscht ist. Und die Sachen, die drinstehen, außer das Bett natürlich, kann man ja auch rausräumen. Mhm. Also wenn jemand den Sessel, seinen eigenen Sessel meinetwegen mitbringt, dann muss halt unser Sessel raus und das ist auch möglich.
Und es gibt natürlich auch keine medizinischen Geräte, wie man es jetzt so aus dem Krankenhaus kennt, mit Monitoren, Piepen. Und dergleichen.
Genau, nee, Sauerstoff haben wir ab und an mal, das wissen wir aber dann auch übers Aufnahmeteam schon, wenn jemand Sauerstoff benötigt, dass der schon parat steht im Zimmer.
Okay.
Es sei denn, er bringt einen mit, aber es ist immer unserer dann parat, dass keine Not aufkommt.
Okay, gut, aber klingt schon mal ein bisschen freundlicher als jetzt. Und die Menschen kommen ja meistens, wo kommen sie denn her? Sie kommen entweder aus dem Krankenhaus oder aus der Wohnung, der eigenen vier Wänden.
Mhm, genau. Das ist hauptsächlich. Also hauptsächlich wird zuverlegt eben über die Palliativstationen oder eben über die SAPV-Teams. SAPV ist die spezielle ambulante Palliativversorgung. Da gibt es verschiedene Teams in München und Umgebung und die verlegen schon auch mal zu.
Jetzt ist ja das Besondere, wenn die Menschen kommen und das auch der letzte Abschnitt ihres Lebens ist, dann begleitest du die ja auch wirklich bis zum Schluss. Hat sich was bei dir verändert? So die Begleitung eines Sterbenden, ist das anders geworden in der Zeit, wo du jetzt hier im Hospiz bist? Was ist dir persönlich wichtig? Gibt es Rituale? Hast du irgendwie wahrscheinlich keine Checkliste, wo du sagst, da fange ich oben an und dann höre ich unten auf? Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das so, einen Menschen wirklich am Ende seines Lebens zu begleiten?
Das Zauberwort, das ist sehr individuell, weil man einfach schauen muss, was braucht der Mensch. Es gibt Bewohner, die brauchen sehr, sehr viel Ruhe, denen ist alles drumherum zu viel. Und es gibt Bewohner, die brauchen ganz viel. Ja, die brauchen ganz viel von ihrer Familie und ganz viel Kontakt. Und das muss man rausfinden und das versuchen irgendwie so ein, ja, zu ermöglichen. Zu den Ritualen, jetzt in der Sterbephase auch, gehört auf jeden Fall, dass wir den Angehörigen ermöglichen, anwesend zu sein, wenn sie das möchten und wenn der Bewohner das möchte. Das ist ganz wichtig. Wir haben auch Angehörige, die hier über Nacht bleiben möchten.
Ist auch möglich.
Ja. Das ist möglich. Den können wir ein Zustellbett holen. Also wir haben so Gästebetten. Die würden wir dann irgendwie holen. Dann wird es zwar im Zimmer manchmal ein bisschen eng, aber
meine Güte.
Genau, um was geht's? Soll's? Um was geht's, genau. Und das ist uns schon wichtig. Und zu den Ritualen, da gibt es wirklich eben, wie du sagst, keine Checkliste, sondern das ist so individuell wie eine Geburt, sage ich immer. Und das ist wirklich jedes Sterben ist anders. Und sich da immer wieder drauf einzulassen und ja, und das zu spüren und zu schauen, was braucht der, was ist möglich, was ist auch nicht möglich, das macht es schon sehr lebendig.
Jetzt hattest du geschildert vom Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner, aber jetzt gibt es ja eigentlich auch einen Auszug. Also irgendwann verstirbt der Mensch ja. Wie geht ihr denn damit um? Gibt es da irgendwie ein Ritual, was man dann macht, wenn der Mensch verstorben ist? Und wie lange kann er dann noch bleiben? Und wie läuft das sozusagen das Ende ab?
Genau. Also Ritual nach dem Versterben, neben all dem Administrativen, was halt auch erledigt werden muss, ist, dass bei uns wirklich jeder Bewohner nochmal oder jeder Verstorbene nochmal komplett gewaschen wird. Es ist im Vorfeld schon in der Regel mit Angehörigen über Lieblingskleidung gesprochen worden und liegt im optimalen Fall bereit.
Ja.
Dann kriegt der Verstorbene seine Lieblingskleidung an und da hatten wir wirklich auch schon alles vom Hochzeitsanzug bis zur Jogginghose. Ja. Also da darf alles sein. Das ist auch völlig wertfrei, so wie es halt gerade passt. Genau, da wird der Verstorbene dann nochmal eingekleidet von uns und das Zimmer quasi von diesen ganzen pflegerischen Utensilien erstmal aufgeräumt. Also alles, was hier jetzt vom Haus ist, das wird dann irgendwie mal rausgeräumt. Und es gibt immer ein frisches Bett. Und da ist es so, von wegen bunte Bettwäsche, dass in der Regel die Bewohner eine weiße Bettwäsche bekommen, weißes Laken, weißes Kopfkissen. Es sei denn, es ist wirklich so, dass Angehörige im Vorfeld oder wir im Zuge der Versorgung schon gemerkt haben, boah, das ist so ein bunter Mensch,
der
würde niemals eine weiße Bettwäsche kriegen. Aber das ist ein Gefühl, dem würde man einfach nachgeben. Ja. Genau, und dann legen wir meistens aufs Bett noch persönliche Dinge, ob das ein Bild ist oder ob das die E-Zigarette ist. Ja. Oder wir hatten letztlich einen Bewohner, der einfach da noch die Flasche Bier, die noch ein Freund ein paar Tage vorher gebracht hat und nicht geöffnet war, haben wir dann auch da noch mit aufs Bett gelegt. Und das ist aber auch ein Gefühl, da gibt es keine Checkliste, sondern manchmal ist es wenig, weil dann passt es auch, und manchmal ist es ganz viel und dann passt es nämlich auch. Genau. Und dann ist halt das normale Prozedere, dass der Hausarzt kommt zur Totenbescheinigung, also um die Totenbescheinigung auszustellen.
Ja.
Genau. Und dann wird mit den Angehörigen einfach besprochen, ob noch irgendjemand anreist, ob noch irgendjemand kommt. Und wenn dann einfach niemand mehr kommt und Angehörige auch Abschied genommen haben und gehen konnten, dann wird der Bestatter informiert und der hat dann seinen eigenen Plan, Zeitplan, wann die dann zum Abholen kommen. Und bis zum Schluss, das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil es eigentlich unser wichtigstes Ritual ist, wenn ein Bewohner verstirbt, gibt es eine Kerze vor die Tür.
Ah, okay.
Und zwar ist es in dem Fall wirklich eine echte Kerze in so einem großen Glas auf Sand. Also da ist schon auf den Brandschutz geachtet. Und die Kerze ist das Letzte, was ausgeblasen wird, wenn der Bestatter raus ist. So lange brennt die. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Ritual.
Mhm. Ja, finde ich auch. Dieses so der allerletzte Abschluss.
Das ist der allerletzte Abschluss. Macht sicherlich was für die Mitbewohner auf Station.
Mhm, die das sehen.
Die das sehen, haben wir immer wieder mal, jetzt letztlich erst wieder, dass ein Bewohner gesagt hat, wieso steht die Kerze eigentlich nicht bei mir? Ich wünsche mir, dass die nächste Kerze bei mir vor der Tür steht. Das muss man aushalten. Und das macht halt dann auch wieder Gespräche offen, dass man einfach wirklich offensiv mit Mitbewohnern dann auch übers Sterben spricht und über den Weg dorthin und über die Ängste vielleicht.
Ja, das heißt, es gibt natürlich auch Menschen, die klar einen Todeswunsch haben und sagen, mir reicht's jetzt, ich würde gern gehen.
Ja.
Kommen da auch manchmal Nachfragen, kann man es nicht beschleunigen, kann man nicht irgendwas machen? Von Angehörigen vielleicht auch, die ein Leid sehen und sagen, muss man das aushalten? Da muss man doch.
Natürlich, also es wäre gelogen, wenn nicht, dass solche Wünsche und solche Anfragen kommen. Aber ich finde, eine gute Information und eine gute Kommunikation mit Bewohnern und Angehörigen ist enorm wichtig, weil natürlich gibt es Angehörige, die sagen, ich kann das Leid bald nicht mehr anschauen, ich kann es bald nicht mehr aushalten.
Ja.
Da muss man ein bisschen Alternativen suchen, dass man einfach wirklich sagt, wie können wir es noch erleichtern?
Ja.
Ja, wollen Sie lieber hier bleiben oder brauchen Sie einen Abstand? Dann bitte nützen Sie das auch, gehen Sie raus, wir sind da, wir passen auf.
Ja.
Und die Frage nach, also es ist ja immer so die Definition Sterbebegleitung und Sterbehilfe.
Ja.
Wir sind sicherlich in der Sterbebegleitung.
Ja.
Wir begleiten das Sterben, aber wir helfen nicht.
Ja.
Also wir helfen nicht nach. Und man kann mit einer guten Symptomkontrolle durchaus noch eine gewisse Form der Lebensqualität halten. Also das ist immer, du merkst, ich formuliere das sehr, sehr vorsichtig, weil es natürlich sehr, sehr dünnes Eis ist, wenn manchmal das Leid so groß ist, dass auch wir manchmal kaum mehr rankommen mit unseren Möglichkeiten. Und dann ist es auch manchmal die Kunst, wirklich, dass man das Nichtstun aushält, dass man, dann ist es vielleicht manchmal eine Waschung oder manchmal ein Handbad, einfach was für den Augenblick eine Linderung gibt und uns einfach dann auch mit aushalten.
Aber da höre ich schon raus, es gibt halt auch mal schweres Sterben.
Ja.
Also wo man wirklich wahrscheinlich auch als begleitender Mensch, als pflegende Person sagt, es ist schon nicht ohne oder sehr heftig. Wie gehst du damit um, wenn du so ein Sterben erlebst? Also wie selber oder vielleicht auch generell, wie verarbeitest du sowas für dich?
Also ich kenne die Situationen mit wirklich schwerem Sterben. wo ich als, würde mich jetzt mal erfahrene Palliativfachkraft bezeichnen, wo ich auch an meine Grenzen komme, wo ich mir denke, dass, also es gibt doch nicht irgendwas, muss doch jetzt helfen, auch in meiner, in meinem ganzen Notfallplan. Und trotzdem darf der Mensch dann irgendwann sterben und dann ist es irgendwie auch gut so, wie es ist. Ja, dann ist es, ich hatte im Nachtdienst mal eine Begleitung, da waren alle drei Töchter da. Und das war eine der schwierigen Sterbephasenbegleitungen. Und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich verzweifelt war, aber es war schon so, dass ich gefordert war, so ist vielleicht besser ausgedrückt. Und die Töchter haben auch dann irgendwie gesagt, sie haben so das Gefühl, sie binden mich total. Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist halt gerade so. Ich habe die anderen Bewohner kommen auch nicht zu kurz, aber das ist halt jetzt gerade so. Also jetzt geht halt diese Situation vor. Und das war über, möchte ich jetzt mal sagen, 2-3 Stunden, wo es sich richtig hochgefahren hat. Und dann war es auch gut.
Okay.
Dann konnte die Bewohnerin gut, wirklich gut sterben. Und es war dann plötzlich so, ja, so friedlich und einfach gut. Ja, aber das gibt's. Und es gibt, wie gesagt, kein optimales Sterben. Das gibt es einfach nicht. Und manchmal ist es ganz wild. Und da muss man schon gut für sich sorgen. Und das ist auch, also wenn sowas in der Nacht passiert, das hört sich dann mit Sicherheit der Frühdienst an. Beziehungsweise im Nachtdienst sind wir auch immer zu zweit, auf jedem Stockwerk eine Fachkraft. Und man ist dann da auch nicht alleine. Dann holt man sich auch die Kollegin dazu und teilt das und spricht drüber.
Das heißt, drüber sprechen hilft. Aber was tut dir noch gut, wenn du dann zu Hause bist? Die Schicht ist abgeschlossen. Gut, nach der Nachtschicht wirst du wahrscheinlich erstmal schlafen. Aber wie kriegst du denn generell so in deinem Alltag dann den Kopf vielleicht auch mal frei? Oder was tut dir gut? Hast du gewisse Dinge, die du sagst, die mache ich gerne, da kann ich gut mal loslassen, auch vielleicht von dem einen oder anderen Gedanken an ein Sterben hier?
Ja, also es ist auch so ein bisschen ritualisiert. Wir arbeiten ja hier zwar in Zivil, aber in ziviler Arbeitskleidung.
Ah, okay.
Und wenn ich mich nach dem Dienst umziehe und meine normale Kleidung für zu Hause anziehe, dann hänge ich tatsächlich irgendwie meinen Arbeitstag so ein bisschen an den Haken, wenn man das so sagen darf. Und was ich vorhin auch gesagt habe, ich wohne ja hier in der, also nicht in der Nähe, aber ich habe 45 Minuten mit dem Fahrrad. Das tut mir total gut, einfach da nochmal den Kopf frei zu kriegen. Und ich nehme in den seltensten Fällen so Begleitungen mit nach Hause. Es gibt diese zwei Formen, es gibt ein Mitgefühl und es gibt ein Mitleid. Und Mitgefühl bitte ja, weil ohne Gefühl geht es halt hier nicht. Aber mit Leid, Vorsicht, denn es ist das Leid des Bewohners oder des Angehörigen, es ist auch der Krebs des Bewohners und es ist nicht meiner.
Ja.
Das ist für mich wirklich wichtig. Gut. Da, glaube ich, habe ich eine gute Psychohygiene.
Wichtig,
Das da kann ich gut für mich sorgen, muss ich schon sagen. Allerdings haben wir im Team auch, wie es ja in allen Palliativstationen und Hospizen, denke ich, verpflichtend ist, haben wir Supervisionen. Und wenn Begleitungen so ein Team auch fordern, das kommt auch vor, dann ist so eine Supervision sehr heilend und sehr, also sehr wichtig auch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die jetzt in irgendeiner Weise Angst haben vor Hospiz? Sei es Angst, weil sie hier einziehen müssen, Angehörige, die Angst haben, vielleicht schon mal Kontakt aufzunehmen, weil sie sagen, also Hospiz ist für mich Sterben. Da ist klar rein und vorbei oder wie auch immer. Was kann man vielleicht solchen Menschen sagen, damit sie so ein bisschen, ich will nicht sagen, ihre Angst komplett verlieren, darum geht es auch gar nicht, aber so ein bisschen das abgemildert bekommen vielleicht.
Also das ist eigentlich ziemlich kurz formuliert. Das ist wirklich ein guter Ort zum Sein und ein guter Ort zum Gehen.
Beides ist möglich.
Beides ist möglich, und zwar mit allen Bedürfnissen, die ein Mensch hat. Mhm. Also wir hatten hier auch schon Musiker. Wir hatten hier einen Bewohner, der einfach auch in einer Band aktiv war, und da kamen die Musikerkollegen an. Und also ich meine, klar, die haben dann schon gespielt, das hat man schon gehört. Ja. Gell? Aber das macht auch was mit der Station. Gell? Also ich habe dann vom hinteren Ende des Flurs habe ich den Bewohner klatschen gehört.
Und
dann haben wir wirklich dann die Türen aufgemacht, und der durfte sich dann noch ein Lied wünschen, und dann haben die da vorne ein Wunschkonzert gemacht. Also wirklich auch sein und gehen dürfen.
Also nicht nur sterben, sondern auch leben.
Mhm.
Und lachen und alles, was auch sonst noch zum Leben dazugehört.
Genau, genau. Und natürlich sind die traurigen Momente sind natürlich die belasten, in Anführungszeichen, aber es gibt einfach auch die andere Seite noch. Und manchmal ist es bei uns sehr lebendig, muss ich schon sagen.
Also es ist das ganze Spektrum menschlichen Erlebens, Emotionen, alles darf da sein quasi.
Genau.
Jetzt vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss, wenn du darauf antworten magst. Was wünschst du dir für dein eigenes Sterben? Jetzt bist du ja hier vom Tod auch umgeben oder von Sterben.
Mhm.
Hat das irgendwie bei dir auch was geformt, wie du gerne sterben würdest? Wenn du es dir aussuchen könntest, kann man ja nicht immer, aber...
Genau, kann man sich leider nicht immer, gell? Gibt es keine Checkliste dafür. Also ich wünschte mir tatsächlich Menschen an meiner Seite, die mich also jetzt, wenn ich Versorgung brauche, die es mit so viel Herzblut machen, wie es ich hier einfach erlebe, auch mit den Kollegen. Also das klingt jetzt ganz schön schwülstig, aber das ist wirklich so. Also es ist ja jeder so, es ist so eigen. Also es ist ja jeder Mensch, der hier arbeitet, hat ja so sein eigenes, seine eigene Form der Kommunikation, seine eigene Form der Empathie, und das Ganze macht es wirklich immer irgendwie aus. Und ich wünschte mir, genau, einfach Menschen, die mich auch im Sterben sehen.
Sehr schöne Worte, die Petra da am Ende unseres Gesprächs gefunden hat. Und ich denke, das wünschen wir uns alle, in unserem Sterben gesehen und begleitet zu werden. Ja, vielen Dank, liebe Petra, dass du so offen über dich, deinen Beruf und auch das gesprochen hast, was in dir vorgeht. Ja, und vielleicht haben wir Sie jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht sind Sie Pflegekraft und haben Interesse, bei uns im Hospiz zu arbeiten. Ja, dann melden Sie sich doch gerne. Die ganzen Kontaktdaten, die finden Sie auf unserer Internetseite unter www.chv.org. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Und wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Stefanie Vossilus.